Mit Vers 17 beginnt ein neuer Abschnitt im Hebräerbrief. Im ersten Abschnitt hatte der Schreiber betont, dass Jesus als Sohn Gottes erhaben sei. Erhaben über alttestamentliche Propheten und dann über die Engel. Das waren die zwei Vergleiche oder besser Kontraste. Und jetzt kommt er dazu, Jesus zu vergleichen mit anderen Priestern. Und das ist ein längerer Teil in diesem Brief, denn die Priesterschaft war ja etwas sehr Wichtiges im Alten Testament. Während er von der Priesterschaft spricht, wird er auch von anderen Dingen sprechen, zum Beispiel Mose, der ja die Priesterschaft einsetzte. Und er wird wieder ganz praktische Aufrufe ergehen lassen. Das ist ja sein Hauptanliegen, die Leser zu einer inbrünstigeren Treue aufzurufen. Dazu gebraucht er Gottes Wort Alten und Neuen Testamentes. Also von Kapitel 2, Vers 17 an, und das geht bis Kapitel 8, Vers 6, sieht er oder hält er vor unseren Augen Jesus nicht nur als Sohn, immer noch als Sohn, das bleibt, aber hinzu kommt der Gedanke des Hohen Priesters. Jesus, der Sohn Gottes, ist erhaben als Hoher Priester. Die letzten Verse von Kapitel 2, also ab 17, dann die Verse 18 und 19, glaube ich, ist noch da, und Kapitel 3, Vers 1, diese wenigen Verse zeigen uns, dass dieser große hohe Priester einer von uns wurde. Da wird der Gedanke der vorherigen Verse noch weitergeführt, aber auf die hohe Priesterschaft angewendet. Er wurde den Brüdern gleichgemacht. Warum das geschah, will er uns hier sagen. Ich hatte heute Morgen bereits über diese Verse gesprochen. Lassen Sie mich sie noch einmal lesen und dann übergehen zum nächsten Abschnitt, wo er dann von Mose sprechen wird. Dieser Hohepriester Jesus ist größer denn Mose, der die Priesterschaft einführte. Weshalb, 2 Vers 17, das heißt, weil er ein Mensch geworden war, weil er ein Nachkomme Abrahams geworden war, weshalb er in allem, als Mensch, in allen Lebensteilen des menschlichen Lebens, den Brüdern gleichgemacht geworden sein musste. Das musste so gekommen sein. Damit, jetzt wird der Zweck angegeben, warum das so sein musste, damit er ein barmherziger und treuer hoher Priester werden möchte. Jetzt muss ich auf die Übersetzung aufmerksam machen. Wenn Sie eine alte Luther-Übersetzung haben, dann haben Sie vielleicht, damit er barmherzig würde. Wer hat das? Ohne ganze Reihe.
Das steht auch im Schlachter.
Auch bei Schlachter?
Das ist mal die 84er Luther, da steht das auch drin.
84er steht das auch immer noch. Oh, das nimmt mich etwas Wunder. Denn ein Revisionist hätte hier auf Acht geben müssen. Wenn man schon ausbessert, sollte man nicht nur sprachlich ausbessern, sondern auch textlich. Und das ist eigentlich nicht genau der Gedanke. Es geht nicht darum, dass Jesus Christus barmherzig wird, das ist er ja als Gott. Das ist eine sehr wichtige Sache. Auch Ausleger verirren sich hier. Man tut, als ob Jesus Christus es notwendig hatte, zu leiden wie wir, damit er erst anfangen konnte, Barmherzigkeit zu lernen. Das ist für Gott keineswegs notwendig. Gott ist dem Wesen nach barmherzig. Wieso kommt Jesus überhaupt in diese Welt? Was sagt Jesus in Johannes 3, Vers 16? Also hat Gott die Welt geliebt. Wann? Bevor Jesus kam. Es war gerade die Barmherzigkeit Gottes, die Jesus dazu veranlasste, zu uns zu kommen, für Gott Mensch zu werden. Also Jesus wird nicht in dem Sinne aus einem weniger Barmherzigen zu einem nun richtig Sympathischen. Das ist nicht der Gedanke. Schade, dass das da geblieben ist in den revidierten Ausgaben. Was soll hier gesagt werden? Vielleicht darf ich auch erinnern an Philipper 2. Oder ist es Philipper 2? Es ist noch eine andere Stelle, die besagt, dass Jesus gehorsam wurde oder gehorsam lernte. Diese Aussage ist verwandt mit dieser Aussage hier. Wie hat Jesus Christus gehorsam gelernt? Wenn wir Kinder erziehen, unsere eigenen Kinder, die wir auf die Welt gebracht haben, die kommen ja als Sünder auf die Welt. Und jetzt müssen sie lernen, gehorsam und dass sie folgen und dass sie das Richtige machen. Ordnung und so weiter müssen sie alles lernen. Einiges ist in ihnen drin, das ist klar, und manches beobachten sie, aber die Sündhaftigkeit und die Rebellion steckt in ihnen drin. Und dann müssen wir ihnen den Gehorsam beibringen, sagen wir. Sie müssen es lernen. Da geht es vom Falschen zum Richtigen. Sie müssen lernen, nicht mehr das falsche Verhalten auszuüben, sondern umlernen, das richtige Verhalten müssen sie lernen. So hat Jesus nie gelernt. Jesus hatte nie eine Tendenz zum Bösen. Er hatte nur Tendenzen zum Guten. Wieso hat er denn Gehorsam gelernt? Weil er, bevor er Mensch war, nie gehorsam gewesen war. Wieso? Er hat immer anderen gesagt, wie sie es machen sollen. Er war Gott. Er war die höchste Instanz. Er brauchte gar nicht gehorsam werden. Er war der Gebieter, nicht der Gehorchende. Lernen heißt nicht nur umlernen, sondern vertraut werden mit dem, was bisher nicht war. Ein Schüler in der Schule lernt nicht nur das Richtige im Gegensatz zum Falschen, sondern lernt einfach Neues. Das ist auch Lernen. Ein Kind lernt Mathematik oder Algebra oder was es immer noch zu lernen gibt, Wissenschaftes, Sprachliches. Man lernt eine neue Sprache, nicht weil man sie falsch sprach, sondern weil man sie überhaupt nicht kannte. Jesus war Gott, der Mensch wurde. Und als solcher hat er etwas Neues gelernt. Er hat neue Erfahrungen gemacht als Mensch, die er nie zuvor gemacht hatte. Er kannte uns, weil er allwissend war, aber er hat das nie erfahren aus eigener Erfahrung. Und so wird er auch ein barmherziger Hohepriester. Er ist immer barmherzig, aber er war nicht ein barmherziger Hohepriester, weil er kein Priester war. Er war Gott und Gott braucht keinen Priester. Aber er wird einer von den Menschen und wird nun ein Mittler zwischen Mensch und Gott und wird ein barmherziger Hohepriester, weil er als barmherziger Gott nun ein Hohepriester wird. Er ist der barmherzige Gott, der ein barmherziger Hohepriester wird. Das zeigt er dann. Er geht durch die Erfahrung eines Menschen, aber dabei zeigt er das Wesen, den Charakter des nur guten Gottes. Und in diesem Verlauf erweist er sich auch als ein treuer Hohepriester. Damit er in allem den Brüdern gleichgemacht geworden sein musste, damit er ein barmherziger und treuer Hohepriester werden möchte, in dem das Gott betraf. Das heißt, die Hohepriesterschaft hatte Gott zum Ziel. Der Mensch muss mit Gott versöhnt werden. Gott ist es, der die Initiative greift. Es geht um Gott und sein Verlangen, nicht um den Menschen. Der Mensch ist in einer Not. Aber es geschieht nicht nur des Menschen wegen, sondern es geschieht eigentlich Gottes wegen. Das müssen wir auch lernen. Zu denken, dass das Heil nicht unseretwegen eingeführt wurde, sondern Gottes wegen. Weil Gott barmherzig ist. Gott liebt uns. Seine Liebe ist es, nicht unsere Not. Er liebt uns in unserer Not, aber das ist nicht, wo die Dinge beginnen, sondern wie sie beginnen bei ihm, sie betreffen ihn. Er ist es, der dieses alles inszeniert. Es ist sehr wohltuend, gesundend für unser geistliches Denken, dass wir einmal gottorientiert denken, was diese Dinge betreffen. Zu sühnen die Sünden des Volkes, dazu wird er ein barmherziger Hohepriester, damit er die Sünden des Volkes sühnen kann. Volk steht hier im engeren Sinne für Israel, aber im weiteren Sinne für alle Menschen. Vers 18, denn insofern er gelitten hat, um zu sühnen die Sünden, musste er leiden. Das war ein Leidensweg. Und diesen Leidensweg hätte er aus dem Weg gehen können. In Gethsemane ist das allerdings nicht die große Frage. Gethsemane muss auch verstanden werden. Wenn Jesus sagt, nicht mein, sondern dein Wille geschehe, dann steht nicht außer Frage, dann ist das außer Frage und dann steht nicht auf dem Spiel. Wie soll ich es jetzt sagen? Entschuldigung. Dann ist es wieder nicht so, dass Jesus gegen Gott rebelliert. Es sind schon zwei Willen da und diese zwei Willen stehen einander gegenüber, Jesu Willen und der Wille des Vaters. Aber beide Willen sind Gottes Willen und auch Jesu Willen. Das ist ein bisschen kompliziert. Aber ich will das noch versuchen deutlich zu machen. Als Gott den Menschen schuf, ich glaube, ich habe das in diesen Tagen antönen lassen, ja, ich sprach von der Versuchung. Und ich hatte gesagt, wenn man die Versuchungsgeschichte in 1. Mose 3 lesen würde, könnte man sie vergleichen mit Lukas 4. Ja. Die zwei Versuchungsgeschichten können verglichen werden und dann merken Sie, dass in beiden Versuchungsgeschichten drei Kanäle der Versuchung da sind. Drei Schritte. Drei Arten von Versuchung. In 1. Mose 3 haben wir Eva vor dem Baum und die Schlange spricht zu Eva und lädt sie ein, etwas Gutes zu tun oder etwas Gutes zu suchen, besser, auf einem verkehrten Wege. Es war verboten, vom Baum zu essen. Das ist der verkehrte Weg. Aber was bietet Satan ihr an? Wenn du von diesem Baume issest, wirst du wie Gott sein. Es geht um ein Sein. Und als sie zum Baum hinschaut, dann heißt es, sie sah, dass er gut zu essen war, zu genießen. Eine Frage. Bevor Eva vom Baum aß, hat sie je eine Sünde begangen? Was geschah, als Eva sündigte? Was geschah mit ihr selbst? Wie? Ja. Ich meine jetzt, das ist die Geschichte dort. Aber was ist mit dem Menschen geschehen, als er sündigte? Er ist ja verändert worden. Was ist die, worin besteht die Veränderung? Bitte? Gut und böse aus Erfahrung, ja. Ja, das war vorher nicht. Bitte?
Etwas Trennendes erstmals zwischen ihm und Gott oder zwischen dir und Gott.
Ja.
Der Ungehorsam.
Was sagt Paulus in Römer 7? Zu welcher Erkenntnis kommt er da? Ja.
Wollen habe ich das gute Wohl, aber verbringen kann ich es
nicht. Und warum nicht?
Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich.
Warum? Lesen Sie weiter, warum?
Bin ich will, so tue ich nicht, so tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt.
Die Sünde, die in mir wohnt. War das bei Eva so? Wohnte die Sünde in Eva, bevor sie vom Baum aß?
Nein.
Nein. Was sagt Jakobus, wenn wir versucht werden? Jakobus 1. Wie werden wir heute versucht? Vers 13. Wie? Ja, von innen. Von unseren was?
Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemand.
Und wenn wir versucht werden?
Sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt.
Es kommt von innen, von unseren Begierden, von unseren Lüsten in uns. Noch einmal, wenn Sie Römer 7 hat, weiterlesen dort. Die Sünde, die in mir wohnt. Und was sagt er dann?
So finde ich nun das Gesetz, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt.
Das Gesetz. Was ist das für ein Gesetz? Was für ein Gesetz findet er?
Dass die Sünde kenntlich macht.
Wie?
Dass die Sünde überhaupt kenntlich macht. Zuvor, wie das Gesetz nicht da war, war ja die Sünde nicht zu erkennen, was gut und böse ist.
Das Wort Gesetz wird in zweifachem Sinne gebraucht in Römer 7. Das mosaische Gesetz macht, ist wie ein Spiegel, das ihn in seiner Sündhaftigkeit die Sünde erkenntlich macht. Aber dieses Gesetz, in welchem Vers ist das? Ich finde das Gesetz. Was für ein Gesetz ist das? Lesen Sie weiter.
Denn ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen.
Das ist das Gesetz Moses. Ja.
Und? Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern. Das widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist.
Das Gesetz der Sünde hält mich gefangen in der Sünde. Es gibt ein Gesetz der Sünde, bevor er sündigt. Es gibt eine Tendenz, ein Gesetz der Schwere, einen Trieb, einen Drang in ihm. So wie ein Gesetz, ja. Es ist ein ständiger Trieb in ihm. Ein Naturgesetz, ein böses Gesetz in ihm. Und bevor er je gesündigt hat, bevor er das Gesetz Moses überhaupt übertreten hat, ist dieses Gesetz, das er Gesetz der Sünde nennt, in ihm. Das heißt, es ist Böses in ihm, das ihn in die Versuchung bringt, zu sündigen. Sünde vor Sünde. Die Sünde, die zuerst da ist, ist mein böses Wesen. Meine Natur, dieses böse Gesetz. Und dies ist ein Drang. Und er sagt, wenn dieses Gesetz in mir, dieser böse Trieb in mir, dem Gesetz Gottes begegnet, dann entsteht eine Kollision. Dann zeigt es sich, wie stark dieses Gesetz ist und wie böse ich bin. Dieses Böse in mir liebt Gott überhaupt nicht, kennt nur Widerstand. Wenn er nichts tut, kapituliert er. Was er tun muss, das beschreibt er in Kapitel 8. Aber in Kapitel 7 beschreibt er, wie das aussieht, wenn er sündigt. Das heißt, er von sich selbst aus kann nicht widerstehen. Dieser Trieb ist zu stark. Und er rebelliert gegen das Gesetz Moses. In ihm ist ein Gesetz der Sünde. Aber dieses Gesetz der Sünde hatte Eva nicht. Wann ist das gekommen? In dem Moment, als Eva sündigte. Wir, sagt Paulus, sündigen, weil wir schon Sünder sind. Unser böses Wesen treibt uns zu bösen Taten. Umgekehrt war es bei Adam und Eva. Sie wurden zu Sündern, weil sie sündigten. Bei ihnen kam die Versuchung nur von außen, nicht von innen. Die Verlangen, die sie hatten, waren von der Schöpfung her da. Und die waren gut. Eva hatte ja nie gesündigt. Und wenn sie zum Baum schaut und sagt, der Baum ist gut zu essen, dann war das Verlangen in ihr gut. Es war nicht verkehrt zu genießen. Sie durfte essen und genießen. Ihr dürft von jedem Baum im Garten essen und genießen, sagte Gott. Und sie durften diese Gaben Gottes in Besitz nehmen. Sie durften herrschen, sie durften haben wollen. Und sie durften sein wollen. Es war auch nicht verkehrt, zu sein wie Gott. Dazu waren sie ja bestimmt, zu sein wie Gott. Was war dann das Verkehrte? Es auf diesem Wege zur Erfüllung kommen zu lassen. Das war das Verkehrte. Nicht durch das Essen von diesem Baum. Aber es war nicht verkehrt, zu genießen. Es war nicht verkehrt, haben zu wollen. Es war nicht verkehrt, wie Gott sein zu wollen. Das waren alles gute Verlangen, die, mit denen der Mensch ausgestattet war. Diese Verlangen waren es, die ihn zu Gott trieben. Und so blieb er am Leben, weil der Mensch ja nicht Leben in sich hat. Er muss ja irgendwo das Leben herholen. Aber wie wird er jetzt das zu den Lebensquellen kommen? Wieso kommt er ein Mensch in Kontakt mit einem Obstbaum, wenn er keinen Hunger hat? Er wird getrieben. Und wenn er den Trieb hat zu haben, dann wird er suchen, was kann ich haben? Er hat ja nichts, er ist leer als Mensch. Nur Gott hat die Quelle des Lebens in sich. Gott braucht nichts außerhalb von ihm, um am Leben zu bleiben. Wir aber schon. Und deshalb startet uns Gott aus in der Schöpfung mit Trieben, die uns zu den Quellen des Lebens treiben. Und diese Quellen sind alles Gaben Gottes. Der Mensch lebte also mittels Triebe von den Gaben Gottes. Das war gut so. Aber an einer Stelle hat Gott eine Probe aufgestellt. Hier nicht. Da kommt Satan hin und lügt dem Menschen etwas vor. Gott hat euch etwas enthalten. Wenn ihr gerade dieses tut, was er verboten hat, dann werdet ihr genau das bekommen, was Gott euch vorenthält. Was geschah? Sie wurden wirklich leer. Sie waren wirklich, es war tot da. Sie wurden von Natur aus Sünder, der Tod war in ihr Leben hineingekommen. Und die Symptome, die haben wir hier schon genannt, Nacktheit oder Wissen um Gut und Böse und so weiter, das sind die Symptome von diesem neuen Zustand. Jesus wird einer von uns. Aber bei ihm ist keine Tendenz zur Sünde. Jesus ist nicht sündhaftig. Wenn er von der Maria geboren wird, erbt er nicht ihre Tendenz zur Sünde. In Jesus ist nicht dieses Gesetz der Sünde, von dem Paulus spricht, das er kennt in seinem Leben. Das kennt Jesus nicht. Das heißt also, wenn Jesus durch das Leben geht, dann hat er zwar Durst und Hunger, das Verlangen zu genießen, aber das ist alles in Ordnung. Jesus trinkt nie zu viel. Er isst nie zu viel. Sein Verlangen ist immer das Richtige. Sein Verlangen zu sein ist immer das Richtige. Sein Verlangen zu haben ist immer das Richtige. Er ist auch bereit zu verzichten. Aber er hat diese Verlangen, ist mit ihnen ausgestattet. Er hat auch das Verlangen zu sein. Das heißt, am Leben zu bleiben. Etwas zu bedeuten. Das ist nicht ein verkehrtes Verlangen. Sie wollen am Leben bleiben. Sie wollen nicht sterben. Das kommt nicht von der Sünde, dieses Verlangen. Das kommt von Gott. Gott hat uns ausgestattet mit diesem Trieb, am Leben zu bleiben. Was ist denn verkehrt daran, dass wir es auf verkehrte Art und Weise tun wollen? Das ist die Versuchung. Aber nicht das Verlangen selbst ist verkehrt. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, jetzt kommt Jesus näher und näher zum Kreuz. Und der Tod tritt ihn vor Augen. Und in Gethsemane wird das jetzt wirklich Realität. Er weiß, er muss sterben. Jesus hat als Mensch das Verlangen, am Leben zu bleiben. Warum soll er sterben? Warum gibt es Tod? Sie können antworten. Weil der Tod der Sünde Sold ist und Jesus soll für Sünder sterben. Deshalb gibt es Tod. Jetzt haben wir hier zwei Phänomene. Gott hatte die Welt geschaffen, damit sie gut bleibt und so weiter. Gott hatte den Menschen geschaffen mit einem Verlangen zu leben. Und das war gut so. Jetzt aber sendet Gott einen vollkommenen Menschen mit vollkommenem Verlangen in die Welt, um zu sterben. Und in Gethsemane begegnen sich diese zwei Willen, die beide Willen Gottes sind. Wer gab dem Menschen den Willen zum Leben? Gott. Es ist der Wille Gottes, dass wir ein Verlangen haben, am Leben zu bleiben. Sehen Sie jetzt, warum das nicht Rebellion war? Wenn Jesus sagt, nicht mein Wille geschehe, dann ist dieser Wille aber, den er bereit ist aufzugeben, ursprünglich der Wille Gottes. Es war der Wille Gottes, dass der Mensch, und Jesus ist jetzt als Mensch und gibt sich als Mensch, es war der Wille Gottes, dass der Mensch lebe und leben wolle. Und dieses Leben wollen, dieses Verlangen kennt Jesus in seinem Wesen. Aber er ist gekommen zu sterben. Mit anderen Worten, etwas zu tun, das gegen seinen Willen ist. Das heißt, gegen sein Wesen ist. Warum? Weil wir sterben müssen. Da ist die Kollision. Nicht mein Wille, das heißt in meinem Fleisch oder in meinem Leben, nicht mein Naturtrieb gehe jetzt in Erfüllung. Ich opfere mein Verlangen, am Leben zu bleiben, auf zugunsten anderer, die sterben müssen, damit sie leben können. Gottes Wille war jetzt, dass Jesus sterbe. Und Jesus weiß das und er ist bereit, diesen Willen zu tun. Er opfert seinen Willen, am Leben zu bleiben, auf und ist bereit zu sterben. Denken wir ja nicht, Jesus ist so vollkommen, für ihn ist das ja keine Schwierigkeit. Er will wirklich den Willen des Vaters tun und gibt sein Leben auf. Nein, er kennt alle diese Verlangen. Meinen Sie, Jesus hat keine Schmerzen am Kreuz? Er will auch ein körperliches Wohlbefinden haben. Er will auch ohne Schmerzen sein. Das ist auch der Wunsch, der Trieb seines Körpers, ohne Schmerzen zu sein. Ausgeglichenes Wohlbefinden zu haben. Aber er leidet das. Er verzichtet auf das Wohlergehen oder auf das Wohlbefinden seines Leibes. Er verzichtet auf den Willen, weiter am Leben zu bleiben und gibt sich in den Tod. Er verzichtet auf alles, dass er es habe. Er wird vollkommen arm. Jesus hat rein nichts am Kreuz. Nicht einmal das Kleid, das er hat, darf er behalten. Es wird ihm alles genommen. Er hatte kein Haus. Er gibt seine Mutter ab. Seine Jünger verlassen ihn. Er hat nichts, wenn er stirbt. Er verzichtet auf das Verlangen zu genießen, auf das Verlangen zu haben, auf das Verlangen zu sein, zugunsten dieses Heilswillens Gottes. Das ist der neue Wille. Durch diesen Engpass muss es gehen, wenn wir wieder genießen sollen, wieder haben dürfen, wieder sein dürfen. Das geht nur dadurch, dass Jesus darauf verzichtet. Er stirbt, das heißt, gibt alles in den Tod an unsere Stelle. Jesus gibt sein Leben für uns. Er hat gelitten. Aber als es zum Leiden ging, war das für ihn eine Versuchung. Aber er hat die Versuchung überwunden. Er sagte, nicht mein natürlicher Wille, nicht meine natürlichen Wünsche, sondern dein Wille geschehe. Und er ging ins Leiden hinein. Er achtete der Schande nicht, sondern sah auf die Freude, die vor ihm lag, und ging zum Kreuz hin. Und starb, zu sühnen die Sünden des Volkes. Denn insofern er gelitten hat, als einer, der versucht wurde, kann er denen, die versucht werden, das sind wir, helfen. Er kann uns helfen. Er ist barmherzig, er ist treu, er ist mächtig. Er kann uns helfen, das heißt, er hat die Kraft, uns zu helfen. Weshalb Kapitel 3, Vers 1 setzt den Satz fort, beginnt nicht mit einem neuen Satz. Kapitel 3, Vers 1 setzt 17 und 18 fort. Ich hatte 19 gesagt, es geht nur bis Vers 18. Dann kommt 3, Vers 1. Weshalb, heilige Brüder? Weshalb? Wegen dessen, dass er eben gesagt hat. Jesus Christus ist uns gleich geworden. Er hat unsere Sünden gesühnt. Er ist ein treuer, ein barmherziger, ein mächtiger hoher Priester. Und wenn das so ist, was dann? Dann sollten wir auf ihn achten. Dann sollten wir ihm eine Gelegenheit geben, uns zu bewahren. Manche Christen geben Gott gar nicht eine Gelegenheit, sie zu bewahren. Wir müssen auf unseren hohen Priester Acht geben. Auf ihn schauen. Weshalb, heilige Brüder, Teilhaber im himmlischen Ruf, ihr seid vom Himmel her gerufen worden. Betrachtet den Gesandten und hohen Priester unseres Bekenntnisses, Jesus Christus. Dieses Bekenntnis ist mein Bekenntnis zu Jesus Christus. Ich habe Ja zu ihm gesagt. Also dieses Ja ist ein Bekenntnis zu ihm. Und das soll ich, dabei soll ich bleiben, wie wir eben gesungen haben. Steht bei Ihnen in 3 Vers 1 das Wort Apostel? Das kann man beibehalten, aber es bedeutet in diesem Fall Gesandter. Jesus war vom Himmel gesandt worden. Der Menschensohn ist gesandt worden. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn dahin gab. Er sandte ihn in die Welt. Jesus Christus ist gesendet worden in die Welt, um uns zu helfen. Deshalb ist er der Gesandte, also ein Apostel Gottes. Betrachtet den von Gott Gesandten, könnten wir sagen, und hohen Priester unseres Bekenntnisses. Entschuldigung. Christus Jesus. Also, Jesus ist einer von uns geworden und wir sollten auf ihn Acht geben. Jetzt kommt der zweite Unterteil dieses längeren Abschnittes. Das sind die Verse 2 bis 6 in Kapitel 3. Verse 2 bis 6. Hier sagt der Schreiber, Jesus Christus, unser hoher Priester, Gottes Sohn, wir müssen nicht vergessen, was er ist, er ist Gottes Sohn und Hohepriester. Dieser Jesus, der Sohn Gottes ist und unser Hohepriester, ist erhabener denn Mose, der ja auch ein Gesandter war. Und zwar einer der größten Gesandten im Alten Testament. Aber der Schreiber ist ja dabei zu zeigen, dass der neue Gesandte, Jesus, größer ist als alle bisherigen Gesandten. Was sagt er nun über diese Erhabenheit Jesu über Mose? Der treu war in dem, der ihn dazu machte. Wer ist treu? Christus Jesus. Christus Jesus ist treu. Wem gegenüber? Gegenüber Gott. Er blieb Gott treu. Das heißt, in seiner Sendung wich er nicht ab von dem Auftrag, den er empfangen hatte. Er war treu dem, der ihn dazu machte. Wozu? Zum hohen Priester. Gott hatte ihn zum hohen Priester gemacht. Wie auch Mose in seinem ganzen Hause. Hier liegt zunächst ein Vergleich, bevor der Kontrast kommt. In einem gewissen Sinne ist Jesus ähnlich wie Mose. Worin? In der Treue. Moses war treu, Jesus ist treu. Mose war von Gott gesandt, Jesus war von Gott gesandt. Beide sind in ihrem Bereich treu. Und diesen Bereich nennt der Schreiber ein Haus. Mose war treu in seinem ganzen Hause, im Hause Israel. Denn größere Herrlichkeit, denn Mose ist er gewürdigt, in dem Maß wie der, der ein Haus baute, mehr Ehre hat, denn das Haus. Denn jedes Haus ist von jemandem gebaut worden. Aber der, der alles baute, ist Gott. Ein Haus muss gebaut werden, das ist klar. Es kommt nicht einfach so und ist man einmal da. Das geschieht in Fantasiegeschichten vielleicht, aber nicht in der Wirklichkeit. Und Israel wird von Gott als Haus gebaut. Und wir werden als Gemeinde als ein Haus gebaut. Mose ist treu im Hause Israels. Jesus ist treu im neuen Haus. Aber der, der im neuen Haus treu ist, ist größer, denn der, der im Alten Testament treu war. Jesus ist ein Größerer, denn Mose. In dem Maße, wie das Haus größer ist. Er sagt, das Haus der Gemeinde, das neue Haus, ist ein wichtigeres Haus als das Haus Israels. Israel ist das erste Volk, die Gemeinde ist das zweite Volk. Die Gemeinde kommt aus Israeliten zum Teil und zum Teil aus Nicht-Israeliten. Aber dieses Haus ist das eigentliche Haus, wovon Israel eigentlich nur ein Bild war. Manchmal besteht die Gefahr, dass Menschen das Thema Israel wichtiger nehmen als das Thema der Gemeinde. Das ist immer eine Gefahr, andere Themen in den Vordergrund zu rücken. Nun, jemand muss sich mal mit diesen Themen beschäftigen und es ist verständlich, dass sie ihm dann ganz wichtig werden, so wie jemand, der sich mit der Musik beschäftigt. Das wird ihm dann ein und alles. Das ist natürlich eine Gefahr. Jeder von uns, der seinen Beruf liebt, tendiert dazu, in diesem aufzugehen und alles andere zu vernachlässigen. Wir müssen den Überblick nicht verlieren, was im Leben überhaupt wichtig ist. Und der Schreiber sagt, die Gemeinde ist das Wichtige, das, was Gott im Auge hatte. Die Gemeinde ist es, weswegen Jesus in die Welt kam. Die Gemeinde ist es, was Gott immer im Auge hatte, als er in der Heilsgeschichte handelte. Dies ist sein Ziel. Und für die Gemeinde kommt Jesus wieder. Die Gemeinde ist der Plan Gottes. Da ist das neue Volk, die neue Menschheit, für die Jesus sein Leben gegeben hat. Diese Gemeinde, dieses Haus hat mehr Ehre denn das Haus Moses. Denn jedes Haus ist von jemandem gebaut worden, aber der, der alles baute, ist Gott. Vers 5. Und Mose war treu in seinem ganzen Hause, als Pfleger. Aber er war nicht der Arzt, er war nur ein Pfleger. Dies ist vielleicht mit die beste Übersetzung des griechischen Wortes. Wie steht's bei Ihnen?
Knecht.
Diener, ja. Aber hier steht ein besonderes Wort. Er ist ein Knecht, er ist ein Diener, aber als solcher ist er ein Pfleger seines Hauses. Er war ein Fürsorger, ein Seelsorger, könnten wir sagen. Mose ist ein Hirte seines Volkes. Und als solcher ist er treu im ganzen Hause. Warum? Jetzt kommt etwas sehr Wichtiges im zweiten Teil von Vers 5. Mose war treu in seinem ganzen Hause als Pfleger zum Zeugnis. Zeugnis von was? Was ist ein Zeugnis? Ein Zeugnis ist ein Zeichen, ein Wegweiser. Wenn Sie hier die Hauptstraße, Rainer-Hauptstraße lang gehen, Richtung Schwarzwald, sehen Sie bald ein kleines Schild. Sonnenwiesenfest. Nun, worum handelt es sich beim Schild? Nicht um dieses Schön, das dann auch so ein bisschen künstlich da angemalt ist. Sie können stehen bleiben, das bewundern, wenn Sie wollen. Aber wer das da hingestellt hat, der wollte nicht, dass Sie das Schild bewundern. Der wollte, dass Sie da hingehen und ein bisschen Geld zurücklassen. Ja. Und Sie dürfen natürlich was dafür genießen. Musik und etwas zum Essen und so weiter. Kinder können dort spielen. Ein Zeugnis ist ein Wegweiser, ein Zeichen. Mose war nicht das Letzte im Plan Gottes. Mose war ein Wegweiser. Meinen Sie, das hat den Lesern gut getan? Den Lesern, die geneigten, auf das Alttestamentliche zu schielen, oh, das ist so groß. Denken Sie doch an, was die Juden zu Jesu-Zeiten von Mose dachten. Mose, das ist der Große. Und Jesus ist größer denn Mose. Das hatten sie, es war für sie furchtbar schwer mitzukriegen. Jesus ist der, von dem Mose eigentlich sprach. Es heißt hier, zum Zeugnis dessen, das gesprochen werden würde. Mose legt Zeugnis ab von einem späteren Zeugnis von Gott. Im Neuen Testament wird gesprochen, wenn Gott von alters her durch die Propheten gesprochen hat, hat er jetzt im Sohn gesprochen. Damals wurde gesprochen von dem, das später gesprochen werden sollte. Dieses Sprechen ist das eigentliche Sprechen. Das andere wies auf dieses Sprechen hin. Gott hat zweimal gesprochen. Früher im Alten Testament und in den Propheten. Jetzt aber in dem Sohn. Dies ist die eigentliche Botschaft, die Heilsbotschaft, von der die Alte Zeugnis ablegte. Mose ist treu in seinem ganzen Hause Israel, aber das alles ist Bild und Vorbereitung und Zeugnis von dem, das gesprochen werden sollte in seinem Evangelium. Und dieses Evangelium, dieses von Gott neu gesprochene, auf das sollen wir Acht geben. Immer wieder wird im Hebräerbrief dazu aufgerufen, Acht zu geben auf das Wort Gottes, und zwar im Besonderen auf das Wort des Evangeliums. Insofern das alte Zeugnis von Mose uns helfen kann, das neue Zeugnis zu verstehen, ist es gut für uns, auch das Alte Testament zu lesen, nicht wahr? Nicht alles ist hier gesagt. Das Alte Testament gibt uns Züge vom Neuen, sodass wir das Alte lesen sollten, um uns zu helfen, das Neue zu verstehen. So helfen uns zum Beispiel die menschlichen Bilder wie Josef, und um Jesus zu verstehen. Das Leben von Josef ist ja ein schönes Bild von Jesus, nicht wahr? Die Stiftshütte, die verschiedenen Teile sind Bilder, das wird auch im Hebräerbrief uns gesagt, sind Bilder vom Heil. Viele schöne Hinweise im Alten Testament, die uns helfen, das Evangelium zu verstehen. Aber wir dürfen uns nicht darin verlieren. Dies ist das Eigentliche. Mose war treu in seinem ganzen Hause als Pfleger zum Zeugnis dessen, das gesprochen werden würde. Aber Christus, wir fügen hinzu, war treu als Sohn über seinem Hause. Und was ist das für ein Haus? Dessen Haus wir sind. Allerdings, was kommt jetzt bei Ihnen? Komma.
Wenn wir die Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten.
Wenn. Unter der Voraussetzung. Wenn diese Voraussetzung nicht erfüllt ist, sind wir nicht sein Haus. Das kommt immer wieder im Hebräerbrief vor. Unter der Bedingung. Wir leben in einer Probezeit, und diese Probezeit soll, wir sollen hier sie in Bewährung absolvieren. Dessen Haus wir sind, wenn. Und im Grundtext ist wenn betont. Sie dürfen es ruhig unterstreichen, denn im Grundtext steht das Wenn in betonter Form. Wenn, wir würden heute mit der Schreibmaschine dieses gesperrt schreiben, wenn wir die Freimütigkeit und das Rühmen der Hoffnung als eine feste Hoffnung bis zum Ende, das heißt bis zum Ziel, festhalten. Da ist zu viel drinnen, als dass ich das zu schnell zurücklassen könnte und zum nächsten eilen. Lassen Sie mich hier Wort für Wort vorgehen. Wenn wir die Freimütigkeit, haben Sie da Freimütigkeit oder ein anderes Wort?
Vertrauen.
Vertrauen. Ein Wort, das beides beinhaltet. Luther soll wohl das Wort Freimütigkeit geschaffen haben. Freimütigkeit ist Vertrauen, das mutig geworden ist und den Mut hat, den Mund aufzutun. Freimütigkeit ist eigentlich ein Vertrauen, das so weit Vertrauen ist, dass es den Mut hat, den Mund aufzutun. Es geht hier nicht nur um Herzensvertrauen. Da muss es beginnen, ja? Wenn wir das Evangelium annehmen, müssen wir Vertrauen haben zu Jesus Christus. Aber dieses Vertrauen muss über den Mund ausgesprochen werden. Wenn du in deinem Herzen glaubst, mit dem Munde bekennst. Darum geht es hier in diesem Vers. Freimütigkeit. Und zweitens, was haben Sie dann? Wenn wir die Freimütigkeit oder Vertrauen und was? Ruhm. Noch einmal, bitte.
Ruhm.
Ruhm. Da steht rühmen. Ruhm ist etwas anderes. Den Ruhm der Hoffnung. Wissen Sie, was Paulus einmal sagt, warum er predigt? In 2. Korinther 1 sagt er, wir sprechen nicht, weil wir Herren über euren Glauben sind. Glauben Sie mir, das ist unsere Gefahr als Verkündiger, so zu sprechen, als würden wir den anderen sagen, wo es lang geht. Ja? Es ist eine ganz schöne Gelegenheit, hier vorne zu stehen und zu sagen, was sie tun müssen. Den Herren zu spielen. Das ist eine große Versuchung. Beten Sie für die Verkündiger. Paulus weiß darum und sagt ganz bewusst, nein, das bin ich nicht. Und sagt auch zu den Korinthern, wir sind nicht Herren über euren Glauben, sondern was? Diener zu eurer Freude. Wir wollen, dass ihr froh werdet. Froh über Jesus, froh über sein Wort. Wenn Paulus predigt, dann will er, dass die Leute Freude haben an der Bibel. Dass sie Freude haben an Jesus Christus. Das soll das Resultat sein. Und wenn das nicht da ist, dann darf er für sich fragen, habe ich wirklich mein Ziel erreicht? Lag es an mir? Oder lag es vielleicht doch wieder an den Hörern? Oder lag es an etwas anderem? Aber das ist sein Ziel. So zu verkünden, dass die Leute froh werden über seine Botschaften. Das ist die Botschaft von Jesus Christus. Wir verkünden Christus, sagt er. Das ist unsere Botschaft. Das Rühmen der Hoffnung, das sollen wir festhalten. Wir sollen nie die Freude über unsere künftige Hoffnung fahren lassen. Es soll unserem geistlichen Leben nicht so krank werden, dass das alles uns nichts mehr sagt, dann sollen wir wissen, irgendwo krankt es. Das Rühmen der Hoffnung festhalten. Wie lange? Bis zum Ende. Nein, Entschuldigung, da kommt noch etwas anderes. Es ist eine feste Hoffnung. Das Rühmen der Hoffnung als eine feste Hoffnung festhalten. Denn die Hoffnung, wie bitte?
Standhaft,
ja. Die Hoffnung selbst ist eine feste Hoffnung. Gott verspricht sie mir, ja? Gott hat versprochen, mich aufzunehmen, wenn er kommt. Und diese Hoffnung soll ich festhalten. Ich soll glauben und fest glauben, dass die Hoffnung fest ist. Es gibt Christen, die sagen, ja, Gott hat ja versprochen, dass es fest ist, also so ist es nur einfach. Und die vergessen, dass das nicht das Einzige ist. Nicht nur hat Gott versprochen, dass er mich bewahren wird, er hat auch mich aufgerufen, dass ich das wirklich glaube und dass ich das festhalte, dass er festhält. Er will mich festhalten und ich soll ihn festhalten, der mich festhält. Bis zum Ende. Was ist das Ende? Das Ziel. Bis er kommt. Bis wir uns sehen werden. Bis wir ankommen. Bis zum Ziel festhalten. Dann kommen die entsprechenden Aufforderungen. Mit Vers 7 kommen ganz praktische Aufrufe, Aufforderungen. Dieses ist eigentlich schon eine Aufforderung. Christus als Sohn über seinem Hause, dessen Haus wir sind, wenn wir die Freimütigkeit und das Rühmen der Hoffnung als eine feste bis zum Ende, dem Ziel festhalten. Aber er wird noch in den Versen 3, Vers 7, bis zum Ende von Kapitel 4, also fast ganz 3 und 4, sind Ermahnung oder Aufforderung, besser gesagt, Aufrufe. Aber diese Aufrufe fließen aus den Tatsachen, die er eben uns dargelegt hat. Der Schreiber also wechselt ab. Einmal gibt er uns Informationen über die Wahrheit des Evangeliums. Im Vergleich oder im Kontrast zum Alten Testament. Und dann, aufgrund davon, ruft er uns auf, jetzt entsprechend zu handeln. Vertrauen, treu bleiben und so weiter. Und jetzt, obwohl er schon einige Male oder einmal, ja, Kapitel 2, 1 bis 4 waren Ermahnungen. Er hat schon einmal eine Ermahnung ergehen lassen, aber jetzt wird er einen längeren Abschnitt dem widmen. Aber da wollen wir heute Abend nicht schon mit beginnen, sondern das für morgen früh lassen. Die erste Ermahnung oder der erste Aufruf Verhärtet nicht eure Herzen. Das ist die erste Aufforderung. Das ist offenbar eine Gefahr auch für Christen. Vielleicht wollen Sie einmal darüber nachdenken. Was heißt das, wenn ein Christ ein hartes Herz bekommt? Was heißt hart? Darüber kann man einmal nachdenken. Es gibt ein, wenn Sie den Text lesen wollen, die Geschichte vom Sturm und dem Laufen Jesu auf dem Wasser nach der Speisung der 5000 in Markus. Wenn Sie diese Geschichte lesen und bedenken, was am Schluss dieses Abschnittes steht, dann haben Sie, da ist ein Beispiel, was es heißt, ein hartes Herz zu bekommen. Denn die Herzen der Jünger wurden dort verhärtet. Vielleicht kann das uns helfen.